ARD Sounds.
Introduktion. Nur Leute, die gar nichts vom Leben verstehen. Greenhorns, Neulinge, blinde Hessen im Geiste, Analphabeten vor dem Schicksalsbuch, können behaupten, dass der 1. April ein Tag wie alle Tage wäre. Eingeweihte werden wissen, dass der 1. April ein Tag von höchster Bedeutung ist. Ein Tag, an dem Geschicke beginnen und Geschicke enden. Ein Dies Fatalis, ein Dies Ater, ein geheimnisvoller Tag, der seine Schatten bis weit in das Jahr oder sogar über die Jahre hinauswirft. Ein Tag, der Menschen für alle Zeiten verbindet, zusammenführt oder für alle Zeiten trennt, der über Glück und Unglück, Wohl und Wehe entscheidet. Und frage ich, könnte ich vielleicht einen besseren Tag finden, an dem meine Geschichte anfängt, als den 1. April? Und wirklich, zufällig fängt sie genau am 1. April an. Und da die Menschen nicht zu allen Zeiten gleich sind, sondern in Sitten und Gebärden ständig sich verändern, so will ich es noch bestimmter sagen. Sie fängt genau am 1. April des Jahres 1908 an. Und da die Rede und Denkweise keineswegs an allen Orten dieselbe ist und da das Land oder die Stadt, in der wir leben, binnen kurzem auf jeden abfärbt, ihm und seiner Art Stempel und Gepräge gibt, so will ich noch hinzusetzen, dass meine Geschichte in Berlin spielt. Aber Berlin ist groß und jeder hat eine andere Meinung von Berlin. Der Osten liegt fern vom Westen und der Süden weit vom Norden. Es sind Städte für sich. Jede Straße, jeder Komplex ist eine Insel für sich. Hier ist es die neue Stadt des Reichtums und dort die harte Stadt der Arbeit. Hier ist es das Thule der Gelehrten oder dort die Feste der Macht. Hier ist seine Schönheit gepriesen und dort seine Hässlichkeit verachtet. Hier in diesem Winkel berühren sich alle Gegensätze, reiben sich Anmut und Laster, Reichtum und Elend. Hier jagen die Eisenbahnen schlafscheuchend an rauchgeschwärzten Hinterhäusern vorüber. Und dort gleiten und huschen die hellen Hochbahnzüge wie leuchtende Glasschlangen in ihre schwarzen Löcher hinab und steigen mühelos aus ihnen empor. Dort liegen Nebenstraßen, ganze Viertel, lang, einsam, unheimlich und finster. Und hier schiebt sich die Menschenwoge im bunten Narrenkleid der tausend Stände Tag und Nacht ohne Unterbrechung, stockend, langsam, schrittweis, ruckweis, schiebt sich, immer wieder sich bindend und immer wieder sich lösend, über die Plätze hin, die von ganz hoch oben herab von den mattblauen Monden der Bogenlampen bestrahlt werden. Oh, Berlin ist groß und sein Gewand schillert in tausend Farben. Hier ist es grau und abgewetzt und lumpenhaft jämmerlich, und dort ist es wie alter Brokat. Hier ist es wie schwerer roter Sammet und dort nur wie gezwirnte, billige Krefelder Seide. Und jedes Berlin ist weltfern und verschieden dem anderen. Und wenn ich hier von Berlin spreche, so meine ich nicht das Berlin der Arbeit, nicht das des Elends und des Lasters, nicht das des Reichtums und des Überflusses. Ja, ich muss gestehen, das Berlin, von dem ich hier spreche, ist ja gar nicht recht und eigentlich mehr Berlin. Es ist Schöneberg, es ist Wilmersdorf, es ist Charlottenburg, es ist weit draußen. Es ist das Berlin der reichen Leute, die kein Geld haben. Es ist das Berlin der billigen, gezwirnten Krefelder Seide, die auf den ersten Blick recht gut aussieht, aber verflucht schlecht hält. Wie alt ist es denn? Komm, 15, 20 Jahre, da waren nur Gräben und Feldraine, Weidenalleen und Buschketten, Wiesen, Kartoffeläcker und Mohrrübenfelder. Und der Sonnenbruder kletterte zur Nacht an angeschlagenen rostigen Nägeln auf den Weidenbaum. Und wo jetzt die Straßenbahnen bis nachts um drei entlang brausen, dort lag der schöne alte Feldweg mit seinen tiefen Gleisen, ganz einsam. Und rechts und links standen mit den kurzen, dicken, gewundenen Stämmen die Bäume, morsch, rissig, gekröpft, mit großen, runden Büscheln grüner Gärten. Ganz in Nesseln standen sie. Man könnte sagen, sie standen bis zur Brust in diese Nesseln gedrückt. In ihren Rissen und Höhlungen nisteten Fink und Bachstelze, und ganz in der Nähe zog der alte Graben vorüber. Überall von Gestrüpp umrahmt, das mit Hopfen umflochten, schwer und üppig ausschaute und das sich mit Fenchel, Schilf und Schierling zu dem schwarzen, schleppenden Wasser neigte. Im Frühjahr waren die Wiesen zwischen den Gräben gelb von Dotterblumen. Dann wurden sie weiß und rot von Schaumkraut und Bachnelken. Dann färbten sie sich braun vom Ampfer. Und dann wurden sie getupft von den stacheligen Köpfen der Karden und Disteln. Hunderte von Schmetterlingen tummelten sich hier, wo der Wind heute nur noch Papierfetzen den Asphalt hinabtreibt. Mit großen Streifen über den Flügeln saßen die Admiräle an der sonnenbeschienenen Rinde, und die Jungen liefen mit bloßen Füßen hinter den Kohlweißlingen her, quer durch die Wiesen, schlugen mit der Jacke nach ihnen und sangen dazu: »Kalitte, Kalitte, setze dir, ich geb dir auch Brot und Bier, das jeb ich dir, Kalitte, Kalitte, setze dir.« Aber Kalitte dachte nicht daran und machte, dass sie weiterkam über Gräben, Felder und Hecken. Ach Gott, wo sie nach den Kaulquappen und Salamandern fischten, da ist der Graben längst zugeschüttet. Und da werden jetzt auf dem schmalen Streifen zwischen zwei Brandmauern Teppiche geklopft. Wo aber des Abends aus der Laube der Gärtnerei, aus dem Urwald von Sonnenblumen, Goldruten, Balsaminen und Georginen heraus die milden, melancholischen Klagetöne der Ziehharmonika durch den blauen Herbstdunst schwebten, da ist jetzt durch vier Stockwerke ein richtiges Konservatorium für Musik, und den ganzen Tag und die halbe Nacht schwirren die Tonwellen der Kadenzen, Fingerübungen und Läufe gleich den geheimnisvollen Strahlungen einer elektrischen Station Straß auf, Straß ab, überall hin, vom Keller bis unter die Böden hinauf. Ja, wie das so wurde. Da wurde eines schönen Tages Sand gefahren. Da wurden eines schönen Tages Straßen gezogen. Da kamen eines schönen Tages Rammen und Dampfwalzen. Da wurden Bäume gefällt, die Felder verkamen, versandeten und wurden aufgeschüttet. Laubenkolonien kamen und wuchsen hoch, wurden wieder fortgebrochen, rückten weiter und weiter hinaus. An der einen Ecke kam ein Haus empor, dann an der anderen Ecke. Halbfertig ließ man es stehen. Prozesse wurden geführt, Gerichte behelligt, Urkunden geschrieben, Geld geliehen, Geld gewonnen, Geld verloren. Und wo noch vor kurzem bunte Knabenkräuter im Maiwind ihre Blüten gewiegt hatten, da trieb jetzt nur noch die Bauspekulation und der Häuserschwindel seine Blüten. Pferde wurden geschunden, Arbeiter um ihren Lohn gebracht, Handwerker betrogen. Die Häuser gingen von Hand zu Hand, wechselten dreimal den Besitzer, ehe sie fertig wurden. Trockenmieter kamen und unterschrieben Kontrakte mit Mietsummen, die sie nie in ihrem Leben beieinander gesehen hatten und sehen würden. Wo heute ein Käsegeschäft war, war morgen ein Schuhgeschäft. Und übermorgen standen elektrische Lampen im Fenster. Nur die Destillationen blieben, die Restaurants zum gemütlichen Schlesier. Und sie blieben so lange, bis auch die letzte Lücke in der Straße, der letzte öde Bauplatz geschwunden war, bis die Ziegelhaufen nicht mehr auf dem Bürgersteig standen, die Zementwagen nicht mehr vor den Bauzäunen hielten, die Kräne nicht mehr schnarrend ihre Lasten hoben und alles neu, sauber und proper war. Dann aber hielt sie keine Macht der Welt mehr. Und sie zogen den Laubenkolonien nach, zwar nicht ganz so weit wie sie, nur bis zum halben Weg. Sie machten es gerade wie die Straßenbahnen, die auch von Jahr zu Jahr ihr letztes Ziel weiter hinausschoben. Von alten, sicheren Plätzen immer wieder zu neuen, unwirtlichen, werdenden, halbfertigen Häuserblocks. Die gemütlichen Schlesier wurden dick und fett dabei. Und sie fragten nicht, ob der Tischler auch seine Fensterrahmen bezahlt bekommen hatte oder der Parkettleger seinen Fußboden oder der Maurer seine Überstunden. Nein, bei ihnen hieß es nur: Bargeld lacht. Und wenn sie selbst ihre Stammgäste einmal im Oktober Gänse ausknobeln ließen, auch da kamen sie immer noch auf ihre Kosten. Jetzt natürlich, zu der Zeit, da unsere Geschichte beginnt, am 1. April 1908, da war die Straße eben hochherrschaftlich geworden und der gemütliche Schlesier hatte hier nichts mehr zu suchen. Bei dem bisschen Laufkundschaft hätte er auch verhungern können. Und selbst die Leute, die hier nunmehr im Gartenhaus 4 Treppen hoch wohnten, wussten zu genau, was sie der Zentralheizung und der Warmwasserversorgung, dem Safe in der Wand und dem Fahrstuhl schuldig waren, als dass sie sich etwa zu den Gästen des gemütlichen Schlesiers gerechnet hätten. Und da der nicht Idealist genug war, um auf einem verlorenen Posten auszuharren, so lud er gegen Ablohnung in Viktualien 4 seiner alten, handfesten Stammgäste ein und schleppte mit ihnen den Schanktisch vor die Tür, die Bierdruckapparat und all die schönen, dickbauchigen Flaschen mit den stolzen Inschriften Anisette, Curaçao, Nordhäuser und Pfefferminz. Den Schießautomaten brachte er heraus und die Stühle und Tische. Und er vergaß auch den großen Phonographen nicht, gegen dessen ungeschwächtes Gebrüll die Nachbarn 3 Jahre hindurch vergeblich mündliche und schriftliche Einwendungen bei der Behörde erhoben hatten. Ja, er nahm sogar fürsichtig von den Wänden alle Plakate, die wohlbeleibte Herren mit Doppelkinn und Weißbiergläsern in den Wurstfingern zeigten und Offiziere mit schmalen Schultern, die an kleinen Gläschen nippten. Und er ließ dem Wirt nichts als Nägel, Flecke an den Tapeten, einiges Ungeziefer, 18 leere Flaschen, einen verstopften Abort und schmutzige Scheiben. Endlich brachte man auch aus einer geheimen Kabuse die Betten und Matratzen, das Küchenspind und den Kleiderschrank in das helle Licht des jungen Apriltages, verstaute alles liebevoll und vorsichtig auf einem kleinen, offenen, einspännigen Bretterwagen und die Besitzerin zog und band höchst selbst die Stricke und Riemen über die Spinde und Stühle und sah zu, dass auch die Bierhähne auf dem Schanktisch nicht etwa verbogen würden. Man wird sich vielleicht wundern, warum ich mit einem Male hier von der Besitzerin spreche. Aber diese einfache Frau mit der ledernen Stoßkante um den wollenen Rock, die nie etwas von sich her machte, hatte wohl und gut das Recht dazu, sich hier um die Dinge zu kümmern. Denn der gemütliche Schlesier lebte schon seit Jahren mit ihr in einem gesetzlich geregelten Haushalt, in dem das Geschäft und die Möbel ihr gehörten und er sich in rührender Bescheidenheit damit begnügte, die von ihm eingeforderten Geldbeträge schuldig zu bleiben. Und wie alles wohlbefunden und in Ordnung war und die Zinkwanne mit den beiden Plektrogynen, die immer im Fenster gestanden hatten, noch oben auf dem Bock neben dem gemütlichen, hemdärmeligen Schlesier Platz gefunden hatte, da nahm der gemütliche Schlesier die Peitsche, nahm die Zügel, rief »Ü, holla, los!« und der hochbeladene Wagen schwankte langsam ab, gen Westen. Während die 4 nunmehr schon leicht pendelnden, handfesten Stammgäste, rechts und links am Riemenwerk sich haltend, nebenher gingen. Und während die einfache Frau mit der ledernen Stoßkante um den wollenen Rock mit einer Gardinenstange unterm Arm und einem Emaille-Eimer aus dem höchst intime Toilettengegenstände wenig verschämt emporlugten in der Hand, während die Frau den Zug beschloss. Das Ganze bot einen Anblick, der in den monumentalen Linien seines Aufbaus jeden Gebildeten sofort an die römischen Schnitter des alten französischen Malers Louis Robert erinnern musste. Und wie in dieser langen, hellen, frisch besonnten Straße zwischen den 4 Baumreihen, zwischen den gelben Häuserfronten der Zug des gemütlichen Schlesiers immer kleiner und kleiner wurde, wie er zeitweise von den langen Donnerwagen fast verdeckt wurde, wie sich Autos und Droschken an ihm vorüberschoben, wie er noch einmal für Augenblicke durchleuchtete, ehe er hinten um die letzte ferne Ecke verschwand und sich unseren Blicken ganz entzog, so wurde das Haus, das der gemütliche Schlesier hinter sich gelassen hatte, von Minute zu Minute stolzer, schöner, vornehmer, hochherrschaftlicher. Man fühlte ordentlich, wie die Mieten stiegen. Ja, es war jetzt wirklich ein hochherrschaftliches Haus, wie es so in der Sonne lag, gelb-grün wie Corellasches Brustpulver. Unvermittelt und plötzlich, wie Badekästen an Vogelbauern, hingen die Glasverschläge der Wintergärten an der Fassade. Und über dem gequetschten Portal saß mit dem Kopfe gegen eine Fensterbrüstung eine kaum bekleidete Dame mit einem Merkurstab und tauschte mit einem leicht geschürzten Jüngling, der einen Amboss liebkoste, verheißungsvolle Blicke aus. Die Balkons quollen rund und schwer, wie Bierbäuche aus der Front, und hatten vergoldete Gitter, dünn wie Spatzenbeine und unruhig wie Regenwürmer, die immer zwischen je zwei kleinen Stuckbären mit Wappenschildern hin und her liefen. Aber nicht genug der Schmuckfreude umspannten oben unter dem Dach, unter dem Giebel, noch den runden Rachen eines Bodenfensters zwei Seejungfrauen, die ihre Fischschwänze ineinander kringelten und ihrem Berufe getreu eine Lorbeergirlande mit flatternden Enden gemeinsam in erhobenen Armen hielten. Es war eben ein hochherrschaftliches Haus. Es hatte keinen Torweg, sondern ein Vestibül mit einer Marmorbank, hart und kalt wie das Herz eines Wucherers. Und es hatte da einen Kamin mit einer Bronzefigur aus Zinkguss. Auf einem Felsblock, der mit Efeu umrankt und mit gelben elektrischen Leitungsdrähten umwickelt war, stand eine schöne Person in edler Nacktheit, stolz wie eine Tochter Capris, und hielt in jeder Hand ein grünes Glasgefäß, aus dem nur manchmal, zu feierlichen Gelegenheiten, ein magisches Licht strömte. Ja, es war ein hochherrschaftliches Haus mit roten Läufern auf der Treppe und mit goldenen Tapeten an den Wänden und mit farbigen Flurfenstern, grün und rosa, wie Pistazien- und Himbeereis. Und zum Überfluss kullerte noch hinter Drahtgittern ein Fahrstuhl und brachte jeden dorthin, wohin er gerade wollte, wenn er nicht eben seine Mucken hatte und stecken blieb. Es hätte gar nicht draußen am Torweg zu stehen brauchen, nur für Herrschaften. Man hätte es auch so gemerkt. Die Dienstmädchen, die Hausdiener und die Handwerker, die mussten natürlich durch den Nebeneingang gehen. Ja, wie gesagt, es war eben ein hochherrschaftliches Haus. Und das Gartenhaus war genauso schön wie das Vorderhaus. Da gab es Schilder mit Nebeneingang 1 und Nebeneingang 2, mit nur für Herrschaften und bitte Füße reinigen, gerade wie vorn. Da gab es auf dem engen quadratischen Hof ein Miniaturlabyrinth von Inseln, Beeten und weißen Fliesenwegen in höchst raffinierter Einteilung. Kleine vergilbte Tannenbäumchen und zerschlissene Thuja-Kegel scharten sich im dunklen Boden um schwarze Säulenstümpfe, auf denen Büsten von Dante, Luther und dem Apoll von Belvedere schwermütig dahinträumten. Vielleicht, weil keiner von ihnen zu dem Besitzer des Hauses in irgendwelchen persönlichen Beziehungen stand. Und es gab im Gartenhaus dieselben Himbeer- und Pistazien-Eisfenster und gleichen Goldtapeten. Während bei den beiden Nebenaufgängen nur die schmalen Treppen wie Korkenzieher von Stockwerk zu Stockwerk sich wanden, kaum erhellt von den kleinen quadratischen Luken, die sich Fenster nannten. Und der Fahrstuhl blieb ebenso stecken, wenn er seine Launen hatte. Und die Heizung schnurgelte ebenso unter den Fenstern. Und das Warmwasser war ebenso lau und verschlagen wie im Vorderhaus. Nur dass alles so ein bisschen schäbiger, so ein bisschen kleiner, geringer, kümmerlicher war als im Vorderhaus. Aber endlich kann doch kein Mensch für 1.500 Mark eben das verlangen wie für 3.000 Mark. Und ein kleiner Unterschied muss sein. Sonst möchten ja gleich alle ins Gartenhaus ziehen. Ja, vorn hatten die Wohnungen also eine Diele und hinten nur einen Flur. Und vorn hatten sie Zimmer zum Essen, Säle für Gesellschaften und Hundelöcher zum Schlafen. Während die hinten keine Räume für Gesellschaften hatten und auch in Hundelöchern aßen. Ja, es war eben ein vornehmes, hochherrschaftliches Haus, von oben bis unten, vom Keller bis zum Dach. Und die Häuser ringsum, rechts und links, grad über und schräg drüben, waren alle genau ebenso vornehm und hochherrschaftlich. Da war keins, das nicht einen Giebel gehabt hätte, keins ohne Erker und ohne spitzige Türmchen und Dachreiter. Etwelche waren ganz aus roten Ziegelsteinen aufgeführt, wie nordische Kirchen. Und andere daneben schienen wieder nur aus Orgelpfeifen zusammengebunden zu sein. Und die Eckhäuser bekrönten stolze, hohe, vielseitig gerundete Kuppeln, riesen Tintenfässer mit reichlichem Gold. Oder riesige Fußbälle lagen da plötzlich auf dem Dach. So vornehm und hochherrschaftlich war die Straße. und sie hatte etwa keine Gasbeleuchtung mehr, sondern hoch oben, an scharf gespannten Drähten, schwebten die riesigen Kalvillen der Bogenlampen mitten über dem Damm. Hoch über dem niederen Netzwerk der Straßenbahnleitungen, ja fast über den vier Reihen von Ulmen und Linden, die, immer, immer kleiner werdend, rechts und links, soweit man nur sehen konnte, sich die Straße hinabzogen. Des Abends, da war das, wenn man auf der Mitte des Dammes stand, wie eine einzige, lange, leicht gekrümmte Kette von Perlen, die zuerst in rechter Entfernung voneinander an der unsichtbaren Schnur hingen und die dann immer enger und enger zusammenrückten, um in einen langen leuchtenden Schweif auszulaufen. Auf dem Bürgersteig aber zeichneten sich im Winter und im ersten Frühjahr ganz fein, scharf und genau die Schatten aller Äste, Zweige und Zweiglein ab. Später im Frühling, Sommer und Herbst aber, wenn das Laub an den Bäumen war, ging man hier des Abends in einem schönen, mattgrünen Halblicht dahin, das sich nach den Häusern und Torwegen, sobald die Läden geschlossen waren und ihr Licht eingestellt hatten, in ein für die dort plaudernden Paare höchst angenehmes und schützendes Dunkel verwandelte. Wer sollte zweifeln, dass es eine hochherrschaftliche Straße war? Und wahrlich, wer jetzt die beiden Möbelwagen gesehen hätte, die da im hellen Licht der Sonne, wahre Riesen ihres Geschlechtes und grün wie der schönste Maientag, in allen Fugen knarrend heranschwankten, einer hinter dem anderen, ganz langsam und gemächlich, Schritt vor Schritt, und die als die Stärkeren der Straßenbahn nicht auswichen, so sehr ihr Führer auch klingeln mochte, die sich von den Schienen nicht drückten und rührten, bevor sie nach dem Hause herüberschwenkten, das der gemütliche Schlesier hinter sich gelassen hatte, wer das gesehen hätte, der hätte auch keinen Augenblick mehr gezweifelt, dass hier vornehme Leute wohnen. Die kleine Fuhre des Herrn Piesecke, des neuen Vizewirts und seiner Gattin mit den Betten, dem Muschelschrank, dem Spiegel mit dem vergoldeten Papierrahmen, dem Küchenspind und dem Regulator, die verschwand ordentlich dahinter. Die kam vor den beiden Möbelwagen gar nicht mehr in Betracht, die wurde einfach übersehen. Und Herr und Frau Piesecke hatten ihre paar Sachen schon lange in der Portierloge, als die Ziehleute noch nicht vom Frühstück gekommen waren. Denn da zu ihrer großen Enttäuschung der gemütliche Schlesier eben ausgeflogen war, so sahen sie sich leider genötigt, eine Nebenstraße weiterzugehen. Und sie ließen nur einen Mann, klein und breit und dickköpfig wie ein Gnom, bei den Pferden zur Deckung zurück, mit dem Herr Löwenberg eine längere Unterhaltung hatte. »Wo sind denn die Leute?« sagte Herr Löwenberg und drückte seinen Zylinder ins Genick. Denn seitdem er vor 3 Jahren einmal geschäftlich auf 14 Tage in London gewesen, trug er nur noch Zylinder. »Aas«, sagte der Mann und gab, ohne sich stören zu lassen, dem Handpferd einen Knuff in die Weichen, dass der alte Schimmel nur so mit den Hufen gegen die Deichsel ballerte. »Wo die Leute sind«, rief Herr Löwenberg und zupfte seinen Zylinder tief in die Stirn. »Hä? Sie müssen lauter mit mir reden. Ich bin nämlich ein bisschen taub auf die Ohren«, sagte der Mann und sah Herrn Löwenberg freundlich auf den Mund. »Wo die Leute sind«, brüllte Herr Löwenberg, dass man es bis schmarkender hören konnte. »Ach so, das meinen Sie. Wo sollen sie denn sind? Die frühstücken. Die sind man eben gegangen. Das kann eine ganze Weile dauern, bis sie wiederkommen«, sagte der Mann und machte sich wieder mit seinem Schimmel zu schaffen, der in einem Anflug von Menschlichkeit seinen Nachbar um jeden Preis vom Futtertrog wegzubeißen versuchte. Und der Mann sollte recht behalten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie zurückkehrten. Herr Löwenberg aber ging indessen immer vor seinen beiden Möbelwagen auf und nieder, damit sie ihm nicht abhanden kämen, und klopfte dazu mit seinem Spazierstock aufs Pflaster. Und er betrachtete, nicht ohne Wohlgefallen, die helle lange Straße, die doch ganz etwas anderes war und weit vornehmer als die neue Roßstraße, in der er bisher gewohnt hatte. Und Frau Betty Löwenberg erschien oben auf dem Balkon, im braunen Pelzhut mit lederfarbenen Rosen, beugte sich über das goldene Gitterchen und schrie herunter, »Max, sieh doch mal, dass die Ziehleute bald anfangen!« Aber Herr Piesecke, der neue Vizewirt, hatte gerade noch Zeit, in Ruhe die roten Läufer bis zum ersten Stock von den Stufen abzurollen und die Ampeln im Vestibül und im Treppenhaus beiseite zu binden, damit sie nicht beschädigt würden. Er konnte noch den Torweg recht breit und weit aufsperren, damit auch das Buffet gut durchginge, ehe die Ziehleute so ganz langsam zu Zweien und Dreien angetrottet kamen. Dann aber, ehe man es sich versah, ging die rechte Freude los. Alles lief und rief durcheinander.
»Nicht kanten, Willem! Da wirst du nicht kanten, oller Dussel! Augenblick ewig, will man bloß einen Jod unterziehen. Na her mal, nimm doch hier mal einer ab. Kick mal, die Mäbel sind alle nach Zeichnung. Herr Lüdenberg, wo soll denn das Spind hin? In Keller? Das müssen ihm noch sagen, der das Spind in Keller soll. Wenn Schweinebraten wär, hätten wir ja hier rochen.«
Hier zogen zwei Riesen langsam und keuchend mit einer schweren eichenen Kredenz ab. Und hier ging ein ganz kleiner Kerl mit drei Stühlen und einem Blumentisch in den Torweg, während ihm noch an ein paar Fingern der linken Hand ein Eimer mit Küchengeschirr pendelte. Und er ging mit alledem so ruhig wie ein Saumtier. Und alles, ein Stück nach dem anderen, kam auf die Straße und durfte sich sonnen. Das Schlafzimmer im Biedermeier-Stil, in hell Ahorn, mit seinen Betten mit den schwarzen Kränzchen am Kopfende und den schwarzen Köpfchen am Fußende. Es war ein Jüngling mit Vatermördern und eine Dame mit Schute und Glöckchen. Das Schlafzimmer kam zuerst. Und der Toilettentisch mit violetter Seide bespannt kam. Und der Rahmen mit dem gemalten Gobelin, mit den beiden Amoretten, die selig in Wolken schwärmten. Er, der sonst erst beide Betten zu einer schönen Einheit zusammenfügte, er trennte sich auch hier nicht von ihnen. Und dann kamen erst die einzelnen Söller, Zinnen, Forts und Türme des Buffets, das in seiner Vollendung wie eine richtige Ritterburg aussah, ehe der mächtige Leib, das Hauptkastell, sich aus dem schweren Bauch des Riesenwagen nachschob. Das romanische Herrenzimmer trottete gewichtig hinterher, mit seiner Bibliothek und seiner Zeitschriftentruhe, die zugleich als Bank diente. Und die wohl vor allem als Bank diente. Denn niemals in seinem 36-jährigen Leben hatte Herr Max Löwenberg bisher eine Zeitschrift gehalten. Der Kirschholzsalon im Jugendstil kam fürder hinterher getänzelt, in die Sonne hinaus mit seinem Sofa-Umbau und dem Eckarrangement. Fein, zierlich und gebrechlich und im ganz modernen Geschmack. Das heißt, als Herr Löwenberg ihn vor 5 Jahren kaufte, hatte der Möbelhändler geschworen, dass es reinster Jugendstil wäre, während alle seine Freunde, die von der Branche etwas verstanden, später behaupteten, dass es weit eher Sezession als Jugendstil sei.